Bleiben wir für einen Moment in der Nähe des Eingangs stehen. Wir befinden uns in der Ausstellung »Die Ordnung der Dinge«, Piotr B. Schatzkys Magazin, die zugleich als Magazin für unsere Bestände dient. Hier sind allerlei Dinge nach einem bestimmten System geordnet, jedoch nicht im Einzelnen beschriftet oder genauer beschrieben. Diese Sammlung soll den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen des Museums ermöglichen und ihnen die Arbeit der Volkskundler näher bringen. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise in die Welt der Objekte aus polnischen Dörfern und Kleinstädten um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Auch jüngere und sogar zeitgenössische Gegenstände finden sich darunter. Angeordnet sind sie nach einem System, das unser langjähriger Mitarbeiter und Kustode Piotr Schatzky für Artefakte der Arbeit und des Alltags entworfen hat. Entsprechend ihrer ursprünglichen Funktion hat Piotr Schatzky sie 23 Bereichen zugeordnet und sie mit den Buchstaben des Alphabets bezeichnet. Die Namen der Bereiche sind auf den Klebestreifen am Boden zu lesen, sodass die Gegenstände jeweils einem bestimmten Bereich zuzuordnen sind. Es ist nicht möglich, Ihnen zu jedem der hier gezeigten mehr als 3000 Gegenstände etwas zu erzählen. Daher laden wir Sie ein, selbst auf die Suche zu gehen und die Bedeutung und den Zweck der Gegenstände zu ergründen. Auch können Sie bei den Bildschirmen Halt machen, um einen Gegenstand im gezeigten Film zu entdecken, sowie an den Multimedia-Stationen. Die Ausstellung »Die Ordnung der Dinge« erzählt auf besondere Weise von der Findigkeit und dem über viele Generationen hinweg angesammelten Wissen der Landbewohner. Für Sie soll es eine individuelle Begegnung mit der Materie, einem Ding oder einem ethnografischen Denkmal sein. In der Ausstellung sind 24 kleine Markierungen in Form einer Scheibe mit einem Hörersymbol angebracht. Die dahinter verborgenen Aufnahmen können Sie in beliebiger Reihenfolge abspielen. Um den jeweiligen Kommentar anzuhören, richten Sie bitte den Audioführer auf die Markierung, wie eine Fernbedienung, und drücken dann den runden Knopf. Nachdem Sie die Ausstellung besichtigt haben, erwarten wir Sie in der Ausstellung Biblia Pauperum. Der Eingang befindet sich gegenüber. Die Ordnung der Dinge 2. Wir sind wieder in der Ausstellung Die Ordnung der Dinge. Bitte gehen Sie geradeaus in die Halle mit dem Fahrstuhl. Von dort gelangen Sie in ein Stockwerk tiefer in die koreanische Galerie sowie zur Ausstellung über die außereuropäischen Kulturen. Die Ausstellung »Die Zeit des Feierns in den Volkskulturen Polens und Europas« finden Sie im Erdgeschoss. Auf Wiederhören! Alle hier versammelten Gegenstände hat Piotr Schatzky dem Bereich Beförderung und Verkehr zugeordnet. Darunter finden sich Mittel zur Fortbewegung, zum Befördern von Dingen und zu deren Unterhaltung. Die Welt der Dorfbewohner in Polen beschränkte sich damals auf den eigenen Wohnort, die Nachbardörfer und die nächstgelegene Kleinstadt. Sie war zu Fuß oder mit dem Fuhrwerk zu erreichen. Der Wagen, den wir vor uns haben, ein sogenannter Wasong, stammt aus der Gegend von Krakau. Er wurde in den 1930er Jahren hergestellt und bis in die 60er Jahre benutzt. Hier sehen wir dieses Allzweckgefährt in der festlichen Ausführung mit Korbgeflecht. Darin fuhr man sonntags zur Kirche, zum Jahrmarkt oder zur Hochzeit. Werktags wurde der Korbaufsatz durch Bretterwände ersetzt. Dann fuhr man damit aufs Feld, fuhr Kartoffeln ein oder Mist auf den Acker. Die Leitern, die darüber zu sehen sind, setzte man ein, um Heu oder Getreide zu befördern. Den Korbaufsatz wiederum konnte man im Winter auf die passenden Kufen setzen, die rechts an der Wand lehnen. Bitte betrachten Sie den großen Holzreifen, der über dem Wagen hängt. Dieser Heubogen, eine sogenannte Resginia, stammt aus Podlachien. Wie uns der Besitzer verraten hat, wurden damit kleinere Mengen Gras oder Heu auf dem Hofgelände bewegt, und zwar noch bis in die 60er Jahre. Besonders zahlreich vertreten sind in diesem Abteil die Tragen, auch Joch genannt, die gegenüber an der Wand hängen. Über die Schultern gelegt, erleichtern sie das Tragen von Wassereimern. Auf dem Podest links fällt der Schlitten aus der Region Podhale auf, Kumoterki genannt, daneben ein Kinderschlitten und eine Schleppe zur Beförderung von Ackergerät. In den Schmierbüchsen am Gitter links wurde Teer zum Schmieren der Wagenräder aufbewahrt. Huch, was macht das Bild mit den bunten Katzen im Bereich Ackerbau? Es ist kein Versehen, sondern eine Einladung zum Besichtigen der Ausstellung im Raum nebenan. Biblia Pauperum, die Kunst der Armen und Außenseiter, versetzt uns in die bunte und fantastische Welt der Laienkunst. Einladungen dieser Art finden Sie hier im Raum öfter. Die gezeigten Darstellungen nehmen symbolisch Bezug auf die in den einzelnen Bereichen versammelten Gegenstände. Die Erklärung dazu finden Sie jeweils auf den blauen Schildern. Bereich G – Ackerbau. In diesem Bereich sind die wichtigsten Ackerbaugeräte versammelt. Sie waren in dieser Form, manchmal mit gewissen Neuerungen, jahrhundertelang in Gebrauch. Bevor Fabriken die Produktion übernahmen, wurden diese Werkzeuge auf jedem Bauernhof selbst oder von Handwerkern hergestellt. Rechts hängen äußerst schlichte Heugabeln, bestehend aus gewachsenen Astgabeln, die zum Heuwenden dienten. Die Gabeln am Gitter geradeaus, deren Enden mit Metall beschlagen sind, wurden hingegen bei der ersten Frühlingsarbeit benutzt, zum Ausbringen des Düngers. Daneben sehen wir Kartoffelroder in herzähnlicher Form. Sie zeugen von dem Bedürfnis, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Andere haben zwei oder drei Zinken. An der Wand gegenüber hängen auch hölzerne Dreschflegel zum Dreschen des Getreides. Eine polnische Redewendung behauptet zwar, etwas sei so einfach gebaut wie ein Dreschflegel, aber das trifft nicht ganz zu. Die Verbindung des Stiels mit dem eigentlichen Flegel kann sehr kompliziert sein. An den Stützen präsentieren wir Ihnen verschiedenes Ackergerät. Das primitivste sind die Hakenpflüge und Zochen. Technisch fortgeschrittener sind die Pflüge mit einem Streichbrett, das den Boden umwendet. Auf dem Podest finden wir einen Räderpflug, der mit zwei gebogenen Rädern versehen ist. Daneben liegt eine Walze. Wie der Besitzer berichtete, diente sie zum Walzen des Bodens 2 bis 3 Wochen nach dem Setzen der Kartoffeln oder roten Rüben. Der Besitzer des Pfluges aus Masowien hat berichtet, das junge Unkraut wird gejätet, dann wird mit dem Hakenpflug umgebrochen und danach gewalzt. Auf Sandboden kommt Serradella, Hafer, die Steine werden eingeebnet, damit sich die Feuchtigkeit besser hält. Die Walze hat man zwischen den Weltkriegen eingeführt. Heutzutage verwendet man eine wassergefüllte Eisenwalze, um die Schollen zu zerkleinern. Die an der Stütze gezeigten Eggen dienten zur Bodenlockerung und Unkrautentfernung. Die von Haselgeflecht zusammengehaltene hölzerne heißt Stangenegge, die mit Holz- oder Metallzinken versehenen Balkeneggen. Im Regal befinden sich Saatkörbe aus Holz oder Stroh, Reihenzieher zum Kartoffelnlegen und Futterale für Schleifsteine zum Schärfen von Sensen und Sicheln. In diesem Teil werden die wichtigsten Fischfanggeräte gezeigt. An der Küste, an Flüssen und Seen bildet der Fischfang eine zusätzliche Nahrungs- und Einnahmequelle. Die Grundausstattung zum Fischen besteht aus Booten. Zwei von ihnen sind Kähne, also traditionelle Einbäume, gefertigt aus einem Eichen-, Weiden- oder Lindenstamm. Das Boot hinten auf dem Podest ist ein sogenannter Stechkahn, ausgeführt in Schiffszimmertechnik. An der Rückwand befindet sich eine Sammlung metallener Fischspeere. Sie wurden auch als Spieß gebraucht. Ein Teil von ihnen ist dem Museum in den 80er Jahren übergeben worden, und zwar vom polnischen Anglerverband und dem staatlichen Fischereibetrieb Bütow in Pommern. Die gezeigten Geräte wurden Wilderern abgenommen. Zahlreich vertreten sind verschiedene Arten von Fischfallen. Bei den über den Booten aufgespannten Netzen handelt es sich beispielsweise um eine Doppelreuse, angefertigt von einem der letzten Netzknüpfer Polens aus dem Dorf Pszewus in der Woiwodschaft Oppeln. Er kennt noch die alte Technik des Netzknüpfens und erzählt, ich mache gerade ein Netz aus Leinenschnüren mit Hanfseilen, Bleigewichten und Schwimmern aus Pappelrinde. Die Pappel muss aber schon mindestens 160 Jahre alt sein. Dann ist die Rinde dick genug. Solche Netze wurden vor dem Krieg gemacht. Die Maschen sind 25 x 25 mm groß. So war damals das Fischmaß. Und zwar für alle Fische. Hechte, Plötzen und was da alles an Fischen in der Oder war. Der Netzknüpfer vermag auch Fischfallen aus Weidenkörben herzustellen. Diese Reusen sehen wir auf dem Regal und dem Podest links. Im Innern ist ein Teil durch einen Trichter abgetrennt, sodass der Fisch hineinschwimmen kann, aber nicht mehr hinaus. Das Projekt Befreien. Dieser Ausstellungsteil befindet sich nicht in Piotr Schatzkys Katalog. Die Objekte aus dem Bestand des Museums werden hier zeitgenössisch interpretiert. Dies geschah im Jahr 2014 im Rahmen der Initiative Das Projekt Befreien. Hervorzuheben ist, dass die Gebrauchsmuster aller neuen Gegenstände kostenlos im Internet zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen der hier gezeigten Gegenstände bei sich zu Hause haben möchten, einen Schemel, eine Lampe in Kannenform, Turnschuhe nach dem Vorbild von Bastschuhen oder einen Bienenkorb für die Stadt, dann laden Sie bitte die Dokumentation aus dem Netz herunter und lassen den Gegenstand bei einem Handwerker vor Ort anfertigen oder stellen ihn selbst so her, wie Sie ihn brauchen. Die Adresse lautet www.uwolnitzprojekt.org. Bereich S – Textilverarbeitung. Der Webstuhl war auf dem Lande bis Mitte des 20. Jahrhunderts allgemein in Gebrauch. Auf ihm konnten Gewebe für Kleidung sowie Läufer, Teppiche oder Überwürfe hergestellt werden. Derzeit entsteht auf dem Webstuhl des Museums ein Läufer aus bunten Stoffstücken, der ausschließlich von den Museumsbesuchern angefertigt wird. Wenn Sie sich am Weben versuchen möchten, bitte sehr. Hier die Arbeitsanleitung. Bitte setzen Sie sich auf den Hocker vor dem Webstuhl. Vor uns haben wir die längs über den Webstuhl gespannten Kettfäden und als Schuss die sie kreuzenden bunten Stoffstreifen. Beim Weben werden die Schussfäden abwechselnd von links nach rechts und von rechts nach links durch die Kettfäden gezogen. Dazu befestigen Sie bitte das Ende des bunten Stoffstreifens am Stift in dem länglichen hölzernen Gegenstand, der auf den Fäden liegt. Dies ist das sogenannte Schiffchen. Bitte prüfen Sie anschließend, auf welcher Seite der bunte Stoffstreifen herauskommt. Ist es die linke, so betätigen Sie das linke Pedal unter dem Webstuhl und ziehen das Schiffchen von links durch den entstandenen Zwischenraum. Ist es die rechte Seite, so betätigen Sie das rechte Pedal und führen das Schiffchen von rechts hindurch. Wenn der Schuss inmitten der Kette aufhört, nehmen Sie bitte das Schiffchen heraus, befestigen einen neuen Stoffstreifen daran und führen die Arbeit von derselben Seite aus fort, sodass sich die Enden des Schusses einige Zentimeter überlappen. Nach jedem Hindurchführen des Schussfadens muss der Weberkamm benutzt werden, also die zwei beweglichen Holzbretter uns gegenüber. Mit ihrer Hilfe wird der neue Schussfaden kräftig an das fertige Gewebe gepresst. Und so weiter. Um die Arbeitsanleitung noch einmal anzuhören, drücken Sie bitte am Audioführer den Rückspulknopf. Auch die anwesenden Ausstellungsbetreuer sind Ihnen gern behilflich. Bereich S – Textilverarbeitung. Alle hier versammelten Gegenstände dienten zur Verarbeitung von Fasern, Flachs oder Hanf und Wolle. Dies war hauptsächlich Aufgabe der Frauen. Man könnte also sagen, dass jeder der hier gezeigten Gegenstände von Frauenhänden berührt worden ist. Rechts auf dem Boden steht eine hölzerne Schneidemaschine, eine sogenannte Flachsbreche, mit der die Flachshalme gebrochen wurden. Die großen hölzernen und metallenen Kämme im Regal dagegen dienten zur Entfernung der Flachsknoten. Daneben liegen Hecheln mit Nagelzinken zum Kämmen des Flachses. Durch diese Tätigkeit wurde die spinnbereite Faser gewonnen. Spinnrocken befinden sich an der Wand gegenüber. Diese hier haben eine Sitzbank und erinnern in ihrer Form an den Buchstaben L. Sie waren oft reich mit geschnitzten oder gedrechselten Ornamenten verziert, denn sie bildeten eine der üblichen Brautgaben. Auf die Spitze der Stange wurde das Flachs-, Hanf- oder Wollknäuel gesteckt. Mit der linken Hand nahm die Frau die Faser und zwirbelte sie, während sie mit der rechten Hand die Spindel hielt, auf die sie das Garn spulte. Spindeln liegen auf dem obersten Regal links. Leichter als mit Hilfe des Rockens spann es sich mit dem Spinnrad, das die Arbeit stark beschleunigte und effizienter machte. Spinnräder gibt es in verschiedenen Ausführungen, aufrecht, waagerecht oder in der Region Portale auch die sogenannte Varzula als aufrechtes Spinnrad mit einem charakteristischen Rahmen. Spinnräder gab es mit gedrechselten Zierelementen und auch bunt. Auf dem Podest sticht ein mühlenartiges Gerät ins Auge. Dies ist eine sogenannte Haspel zum Aufwickeln des fertigen Garns. Andere, kleinere Haspeln befinden sich auf dem Regal rechts. Auf dem Regal rechts beachte man auch die Formen für die sogenannten Kutscherhandschuhe, die zur Abwechslung von Männern hergestellt wurden, und zwar aus Wolle mit Flachsanteil. Bereich S, Textilverarbeitung, Seilerei. Das Drehen von Seilen und Leinen aus einzelnen Fäden erledigten Handwerker, die als Seiler bezeichnet werden. Tja, das wurde damals gemacht. Ich weiß es noch, denn unser Vater hat das mit uns auch gemacht. Wir waren zu vier zu Hause, da hat jeder mit angefasst. Er hat das aus diesen reinen Hanffasern gemacht. Mit anderen ging das nicht, wissen Sie. Die anderen gingen für Seile nicht. Nur reine Hanffasern. Tja, das war schwere Arbeit. Da waren die Litzen. Und die wurden dann verdrillt. 16-fach, je nachdem, wissen Sie, 12-fach, 8-fach, in verschiedener Länge. Das war eine mühsame Arbeit. Da hat man sich die Beine abgelaufen und man musste natürlich drillen, also die Litzen gleichmäßig verdrehen können. So schilderte seine Arbeit im Jahr 2010 einer der letzten polnischen Seiler aus der Ortschaft Myślenice bei Krakau. Das wichtigste Arbeitsgerät des Seilers war das Seilerrad, hier vor den Regalen zu sehen, das es ermöglichte, verschiedene Arten von Schnüren aus mehreren Fäden zu drehen. Auf dem hinteren Regal sehen wir moderne Seilererzeugnisse, Wäscheschnüre, Kuhstricke, rot-weißes Zaumzeug, Bauschnüre. Alle aus den Werkstätten in Myślenice und Dobrzyc bei Krakau. Auf dem Regal links oben liegen einfachste Geräte zum Schnüredrehen, sogenannte Kugeln. Darunter werden kleine Spinnräder und Seilerwagen gezeigt, mit denen man Schnüre im Haushalt herstellte. Bereich P, Holzverarbeitung. Holz als grundlegender Rohstoff fand außerordentlich breite Verwendung im bäuerlichen Haushalt und auf dem Lande war die Kenntnis der Holzverarbeitung unerlässlich, um die benötigten Gegenstände herzustellen. Die in der Ausstellung gezeigten Werkzeuge dienten zur Anfertigung von Acker- und Haushaltsgerät und einfachen Möbeln sowie deren Reparatur. Einige sind leicht zu erkennen und allgemein bekannt, da sie sich in jedem Haushalt fanden. Beile, Messer, Sägen oder Beitel. Speziellere Werkzeuge dienten bestimmten Handwerken, zum Beispiel die Axt den Zimmerleuten, die lange Brettsäge den Brettschneidern, das Zieheisen mit einer Klinge und zwei Griffen den Böttchern und Stellmachern. Man beachte die links stehende Drehbank. Sie gehörte dem Drechsler Stefan Lisik aus Jeschów in der Woiwodschaft Łódź. Der Besitzer drechselte auf ihr noch bis in die 70er Jahre Spinnräder. Ursprünglich mit Beinkraft angetrieben, wurde die Maschine später mit einem Elektromotor versehen. Links von der Drehbank auf dem Boden befindet sich eine Sammlung von Werkzeugen aus seiner Werkstatt. Sägen, Beitel, Feilen. Es sind genau 178. Hinten steht eine einfache Drehbank mit einer Vorrichtung zum Drechseln von Löffelstielen und Spindeln, sowie eine besondere Stellmacherdrehbank zum Drechseln von Radnaben. Rechts dagegen sehen wir eine Felgenbank zum Zusammensetzen des Rades sowie einen Stock, also eine Haltevorrichtung, die von Stellmachern, Schindelmachern und Böttchern benutzt wurde, um Dauben mit dem Zieheisen zu bearbeiten. Interessant ist die Verwendungsweise des Gerätes rechts neben dem Stock mit den beiden Holzschrauben. Damit wurden Gebäude angehoben, beispielsweise um eine beschädigte Unterschwelle auszutauschen, das heißt den untersten Balken einer Holzbalkenwand. Bereich T, Metallverarbeitung. Im Bereich T sind die Grundausstattung einer jeden Schmiede sowie deren Erzeugnisse zu sehen. In der Mitte auf dem Holzklotz stehen zwei Ambosse, einer ohne Hörner, der andere mit einem Horn. Der hornlose Amboss diente beim Formschmieden von Gegenständen als Unterlage. Auf dem Amboss mit einem Horn wurden Bögen und Rundungen geformt. Hinter dem Holzklotz ist ein Schmiedebalg aus Holz und Leder zu sehen, mit dem dem Feuer Luft zugeführt und so die Glut unterhalten wurde. Auf dem Regal links liegen, zwischen anderen speziellen Werkzeugen, Zangen zum Halten und Greifen des glühend heißen Eisens sowie Hämmer. Die übrigen Ausstellungsstücke sind Schmiedeerzeugnisse. In Schmieden entstanden Gebrauchsgegenstände wie eiserne Bauteile von landwirtschaftlichen Werkzeugen und Hufeisen. Einige Erzeugnisse hatten einen künstlerischen Zug, etwa Wagenbeschläge, Gitter, Türangeln, Schlösser und Kreuze, wie sie auf Grabsteinen, Bildstöcken oder Holzkreuzen zu finden waren. Drehen wir uns nun um und betrachten die Gegenstände in dem Schaukasten hinter uns, auf der rechten Seite. Auf dem Lande widmeten sich nicht nur Schmiede der Metallverarbeitung. In unserem Magazin sind auch Werkzeuge und Erzeugnisse der selteneren Spezialhandwerker vertreten. Der Pfeifenmacher, Gießer und Glöckchenmacher. Die Pfeifenmacherwerkstatt befindet sich ganz unten. Der Inhaber beschlug den tönernen Pfeifenkopf auf einfache Weise mit geformtem Ziermetall. Außer Eisen verwandte er dazu auch Kupfer und Messing. Die Erzeugnisse des Gießers und Glöckchenmachers sehen wir oben, über der Schuhmacherwerkstatt. Es handelt sich um verschiedenerlei Spangen und Hirtenglöckchen. Bereich L. Lebensmittelaufbewahrung, Haltbarmachung, Verarbeitung, Verzehr. Dieser Bereich ist der größte des Magazins. Die hier versammelten Gegenstände fallen bei aller Schlichtheit auf durch ihre einfallsreiche Form und die Vielfalt der verwendeten Materialien. Neben größeren und kleineren ausgehöhlten Baumstämmen finden wir Gefäße aus Dauben, Stroh, Weiden und eine steinerne Stampfe. Sie alle dienten zum Aufbewahren von Getreidekörnern, Weizen, Hafer, Roggen, Gerste und anderen Ackerfrüchten, Leinsaat, Hirse oder Mehl. Um die Körner zu Grütze zu zerkleinern, wurden Stampfen benutzt, wie sie vorne zu sehen sind. Sie bestehen aus einem hohen Gefäß und einem Stampfer, genannt Stößel. Links sehen wir eine Getreidemühle aus zwei runden, übereinander angeordneten Steinen mit einem hölzernen Gehäuse und einer Stange zum Drehen des oberen Steines. Mit der Mühle wurde Mehl gemahlen oder geschrotet, das heißt, das Korn und andere Pflanzenteile zu Tierfutter zerkleinert. Bitte beachten Sie rechts das ausgehöhlte Gefäß mit dem eingetrockneten Mehl. In diesem Backtrog wurde Brotteig angerührt. Das im Trog zurückgebliebene Mehl ist für Ethnographen ein wichtiges kulturelles Zeugnis. Ähnliche Teigtröge, jedoch aus Planken, stehen auf dem Regal rechts. Während der Trauung wurde die Braut auf diese Gefäße gesetzt, um zu zeigen, dass sie eine neue Rolle einnahm, die der Hausfrau. Bereich L. Lebensmittelaufbewahrung, Haltbarmachung, Verarbeitung, Verzehr. In diesem Schaukasten finden sich hauptsächlich Gegenstände zur Lebensmittelverarbeitung und zum Verzehr. Interessanterweise wurde ihr Aussehen nicht immer nur durch die Zweckmäßigkeit bestimmt, sondern auch durch das Wohlgefallen. Dies sieht man wunderbar an den Butterformen, deren Sammlung das ganze erste Regal einnimmt. Sie stammen aus Schlesien und Pommern, sind rechteckig oder rund, mit Blumenmuster oder geometrischen Figuren. Einige erinnern an Muscheln. Auf manchen lesen wir die deutsche Aufschrift »Guten Appetit«. Mit ihnen allen wurde die Butter wirkungsvoll geformt, damit sie etwas hermachte, sei es auf der Festtagstafel, sei es auf dem Markt in den Augen des Käufers. Bereich H. Tierhaltung. Tierhaltung war ein wichtiger Teil der bäuerlichen Wirtschaft und die dafür gemachten Geräte zeichneten sich stets dadurch aus, dass sie schlicht und praktisch waren. Ganz links befindet sich eine Raufe zum Füttern der Kühe. Sie wurde aus einem soliden Holzklotz ausgehöhlt. Rechts davon stehen Häcksler. Man wirft Stroh oder Gras nur hinein, schiebt es vorwärts und schneidet es mit einem Ruck ab. Und fertig ist das Häcksel für das Vieh. Hinter den Häckslern stehen Strohkörbe für Legehennen oder anderes Federvieh. Am Gitter links hängen Hirtenglöckchen, wie sie den Schafen bis heute auf den Almen umgehängt werden. Darunter liegen Scheren. Auch sie gehörten zur Ausrüstung der Schäfer und dienten zur Schafschuhe. Die an Handschellen erinnernden Instrumente hingegen sind Fesseln, die man den Pferden anlegte, damit sie nicht ausschlugen. Unter den Gefäßen auf dem linken Regal ist die Holzschale hervorzuheben. Sie steht zwischen den Behältern aus Stroh und aus Dauben. Es ist der einzige Hundenapf in unseren Beständen. Bei den übrigen handelt es sich um Eierkörbe oder Melkgefäße für Kühe oder Ziegen. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf das Regal gegenüber. Besonders auffallend sind das seltsame kronenförmige Gefäß aus Leisten sowie die Ansammlung von Holzglöckchen. Die Glöckchen sind Klappern, die man Kühen umhängte. Die Krone hingegen erweist sich als Pferdemaulkorb. Bereich J. Imkerei. Die Nutzung von Wildbienen im Wald heißt Zeitlerei. Bei der Zucht in Bienenkörben spricht man von Imkerei. Unser Museum besitzt eine der wenigen Sammlungen von Zeitlergerät in Polen. Bei der Zeitlerei wurden Honig und Wachs von Bienen gewonnen, die in natürlichen oder künstlichen Baumhöhlen nisten. In Polen betrieb man sie bis zu ihrem Verbot Ende des 19. Jahrhunderts. Die grundlegenden Arbeitsgeräte eines Zeitlers sehen wir an der Wand rechts. Um die Beute, also die Höhle, in den Baumstamm zu graben, benutzte man kleine Hacken, Bohrer und Beitel mit langem Stiel. Auch Messer zum Ausschneiden von Honigscheiben sind hier zu sehen. Um an die höher gelegenen Beuten zu gelangen, wurde eine besondere Bastleiter benutzt, die auf dem Regal links gezeigt wird. Sie besteht aus dicken Hanfseilen und einem hölzernen Bänkchen, auf dem der Zeitler während der Arbeit sitzen oder stehen konnte. In den letzten Jahren erlebt die Zeitlerei eine Renaissance und die Zeitler zeigen ihr Handwerk bei Vorführungen mit Gerätschaften nach historischen Vorbildern in Museen. Zur Gewinnung des Wildhonigs diente die Presse aus hellem Holz, die unter der Bastleiter zu sehen ist. Zu seiner Aufbewahrung verwendete man hölzerne Hohlgefäße, wie sie auf dem Regal ganz oben links zu sehen sind. Einige, wie das auf dem Podest, wurden mit einem Vorhängeschloss verriegelt, denn Honig war kostbar und teuer. Durch den Übergang von der Zeitlerei zur Imkerei wurde die Bienenzucht sehr vereinfacht. Aus alten Bienengärten stammen die hier gezeigten Bienenstöcke, die mit der Baumhöhle ausgeschnitten oder aus dem Stamm ausgehöhlt wurden, sowie die Bienenkörbe aus Strohgeflecht. Bereich E. Lebensmittelgewinnung. Jagen und Sammeln ohne Herstellung. Unter den Sammlergeräten beachte man auf den obersten Regalen die besonders schlichten Rindengefäße und Weidenkörbe. Das Sammeln von Pilzen, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren oder Kranbeeren wurde traditionell von Frauen und Kindern besorgt. Auf einem der obersten Regale sind schlichte Werkzeuge zu sehen, die an Kämme mit Metallzinken erinnern. Diese Beerenkämme dienten zum Sammeln von Blaubeeren. Ihr Gebrauch war verboten, doch sie waren beliebt, weil sie das Sammeln sehr erleichterten. Auf den übrigen Regalen überwiegen Werkzeuge der volkstümlichen Jagd, also besser gesagt der Wilderei. Dies war eine Betätigung der Männer. Um der Tiere habhaft zu werden, benutzten sie ein ganzes Sortiment von Schlingen und Fangeisen. Das größte Eisen liegt unten im Schaukasten. Seine wuchtigen Metallfänge konnten ein Wildschwein oder sogar einen Bären schnappen. Vervollständigt wird die Ausstellung durch zahlreiche Mause- und Rattenfallen. Die interessanteste auf dem zweiten Regalboden ist kunstvoll aus Draht geflochten. Mit den einfachen Kästen unten wurden nicht nur Ratten, sondern auch Iltisse gefangen. Bereich N. Messen und Wägen. Uhren kamen auf dem Lande Ende des 19. Jahrhunderts auf. Zuvor lebte man im Rhythmus von Sonnenauf- und Untergang. Auf dem obersten Regal sehen wir Schwarzwalduhren. Sie kennzeichneten sich durch ein buntes Zifferblatt. Einige waren mit einem sogenannten Kuckuck versehen und reich mit Schnitzwerk verziert. Wichtiger als das Zeitmaß war in der bäuerlichen Wirtschaft das Abwiegen und Abmessen von Waren, vor allem den Erzeugnissen des Ackerbaus. Die meisten hier gezeigten Geräte sind Wagen verschiedener Art. Balkenwagen, Federwagen und Schnellwagen. Zu Hause oder in der Fabrik hergestellte. Besonders interessant sind die Schnellwagen, die sich in der Mitte des Schaukastens befinden. Sie erinnern in ihrem Aussehen an große Holz- oder Metallstäbe und sind nicht symmetrisch. Sie bestehen aus einem Arm mit einer primitiven Skala und einem zylindrischen Gewicht. Bereich D. Bemühungen um Sauberkeit und Körperpflege. Damalige Haushaltsgeräte zeichneten sich durch Schlichtheit und Zweckmäßigkeit aus. Die einfachsten Geräte sind Waschbretter, hier im untersten Teil des Schaukastens zu sehen. Das Fass auf drei Beinen ist ein Wäschebottich, der Vorläufer der Waschmaschine. Als Waschpulver diente damals Asche. Sie gibt in siedendem Wasser Substanzen ab, die die Schmutzentfernung erleichtern. Daneben steht eine Frania, eine Waschmaschine, die die Kleiderreinigung mechanisierte und beschleunigte. Zu einem gewissen Zeitpunkt war sie in beinahe jedem ländlichen Haushalt zu finden. Lenken wir nun den Blick nach oben in den Schaukasten. Dort liegen zahlreiche Hölzer mit Griff. Ein Teil der Bretter ist gekerbt, ein Teil nicht. Die flachen sind sogenannte Waschschlegel, mit denen die Wäsche während des Waschens im Fluss oder See bearbeitet wurde. Der Schmutz wurde dabei aus den Fasern geschlagen. Die gekerbten Hölzer dagegen sind Mangelhölzer, die zusammen mit einem Rundholz verwendet wurden. Der gewaschene Stoff wurde auf das Rundholz gewickelt, glatt gestrichen und mit Hilfe des Mangelholzes erweicht. Daneben sehen wir einen Pinsel zum Weißen der Wohnräume. Das Weißen hatte nicht nur ästhetische Gründe, sondern vor allem hygienische. Der dazu verwendete Kalk hatte antibakterielle Eigenschaften. Betrachten wir zum Schluss die Plätteisen. Sie alle kamen ohne Strom aus. Einige wurden mit glühenden Kohlen erhitzt. Andere bezogen die Hitze aus einem eisernen Metallstück, Platte genannt, das im Feuer erhitzt und dann ins Innere des Plätteisens gelegt wurde. Bereich C. Beleuchtung und Heizung. Vor der Verbreitung der Elektrizität, also vor der Mitte des 20. Jahrhunderts, war es in bäuerlichen Wohnstuben nach Sonnenuntergang völlig oder weitgehend dunkel. Schwache Lichtquellen waren etwa die Glut der Feuerstelle in der Küche, Kienspäne, Talg, Kerzen und seit Ende des 19. Jahrhunderts Petroleumlampen. Letztere sehen wir auf dem mittleren Regalboden. Daneben werden zahlreiche Laternen, batteriebetriebene Lampen und Öllampen gezeigt. Bemerkenswert sind auch die eisernen Kienspanhalter. Ein Vorrat an Kienspänen musste stets zur Hand sein. Zu ihrer Herstellung wurden spezielle Hobel verwendet. Wir sehen sie unten. Und womit wurde Feuer gemacht? Bevor Streichhölzer aufkamen, benutzte man vor allem Feuerschläger, Flint und Zunder. Eine Sammlung von Feuerschlägern liegt auf dem untersten Regalboden. Es sind gebogene Stäbe aus hartem Metall. Rechts davon liegen Flintsteine und Zunder. Schlägt man den Feuerschläger heftig an Flintstein, so entsteht ein Funke, der den leicht entzündlichen Zunder in Brand setzt. Doch ist dies nicht so einfach. Ist das Feuer entfacht, kann man mit dem Kochen beginnen, dem der benachbarte Schaukasten links gewidmet ist. Bereich X – hochspezialisiertes Handwerk. Zu den hochspezialisierten Handwerkern zählte Piotr Schatzki, auf den die Klassifikation unserer Museumsbestände zurückgeht, beispielsweise Schneider, Färber und Stoffdrucker. Auf den Regalen sehen wir Nähmaschinen, darunter eine aus der berühmten Fabrik Singer. Sie hat eine besondere Geschichte. Wie die Geberin berichtete, wurde die Nähmaschine von ihrer Großmutter in den Vereinigten Staaten erworben, wo sie ihren Mann kennenlernte. Noch vor dem Ersten Weltkrieg kehrte das Ehepaar nach der Heimatgemeinde des Großvaters zurück, und zwar nach Dokschice in der Woiwodschaft Nowogrodek. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die polnische Ostgrenze westwärts verlegt wurde, siedelte es sich in der Gegend von Pruszków an. Mit der Maschine wurden kleinere Änderungen an Kleidungsstücken vorgenommen. Oben sind Druckbretter und Stöcke versammelt. Damit wurden Stoffe mit Farben und Mustern versehen. Der ungefärbte, zu Hause hergestellte Stoff wurde in die Werkstatt gebracht, wo ihn der Drucker mit Mustern versah und färbte. Besonders bekannte Druckereien gab es in der Zips und den Regionen Podhale und Arwa. Die hier gezeigten Druckstöcke stammen aus dem späten 19. Jahrhundert aus dem Dorf Klonowa in der Gegend um Sieradz. Treten wir nun zwei Schritte nach links vor den Bereich W, Verarbeitung tierischer Rohstoffe. Das Magazin enthält Gegenstände der Schuhmacherei, des Riemerhandwerks, der Gerberei und Hornschnitzerei. In der Mitte des Schaukastens wird eine Schuhmacherwerkstatt aus Grodzisko Dolne im Vorkarpatenland gezeigt. Dieses Handwerk war auf dem Lande nicht sehr häufig vertreten, da die Menschen bis ins 20. Jahrhundert hinein barfuß gingen oder selbstgemachte Holz- oder Bastschuhe trugen. Schuhmacher hatten ihre Werkstätten in großen und kleinen Städten, wo mehr Kundschaft lebte. Der wichtigste Arbeitsplatz des Schuhmachers war der mit einer Schublade ausgestattete Tisch, dessen Kante mit einer Leiste versehen ist, damit kein Werkzeug herunterfiel. Auf dem Tisch liegen die Hauptwerkzeuge: Ahlen, Matrizen, Messer, Hammer und Leimdosen. Neben dem Tisch steht anderes wichtiges Zubehör, nämlich Schaftformen und Leisten, auf denen der Schuhmacher die unteren Teile des Schuhwerks zusammenfügte. Zu erwähnen ist noch, dass das Leder für Schuhe in Gerbereien vorbereitet wurde. Ihnen gilt der Ausstellungsteil jenseits des Schaukastens. Dort können wir auch die Werkzeuge des Riemenmachers betrachten, der vor allem Pferdezaumzeug und Sättel anfertigte. Bereich M. Gartechniken. Alle hier gezeigten Gegenstände dienten zur Lebensmittelzubereitung mit Hilfe des Feuers. Auf dem untersten Regalboden sehen wir sogenannte Dreifüße, die als Untersatz für Töpfe, Schmortöpfe und Pfannen dienten, darüber gusseiserne Kochkessel. Sie wurden unmittelbar über das Feuer gestellt. Um das heiße Kochgeschirr vom Untersatz zu nehmen, wurde ein gabelähnliches Gerät mit Holzgriff verwendet. Die größten hier gezeigten Gegenstände sind Hirtenkessel, die jeweils Feuerspuren tragen. Sie wurden in den Schäferhütten im Gebirge über das lodernde Feuer gehängt. Darin konnte Milch zur Käsebereitung erwärmt werden. Über den Kesseln hingegen finden sich Kupfergeschirre. Sie waren teuer und kamen deshalb kaum in Bauernhäusern vor. Vielmehr gehörten sie häufig zur Küchenausstattung in den Häusern des Kleinadels. Bereich L. Lebensmittelaufbewahrung, Haltbarmachung, Verarbeitung, Verzehr. In diesem Teil des Bereichs sind typische Gegenstände aus der Region Potale versammelt, wo sie teils bis heute in Gebrauch sind. Ganz unten sehen wir Formen für die berühmten geräucherten Schafskäse aus Potale, die in der Mundart Oscipek und Redekowek heißen. Erstere sind spindelförmig, letztere etwas kleiner und herzförmig. Mit Mustern der dort ansässigen Goralen versehen sind auch die Gefäße über den Formen. Es handelt sich um Schöpfgefäße für Molke. Sie sind bis auf den heutigen Tag in den Schäferhütten anzutreffen. Aus dem Schöpfgefäß getrunken, schmeckt die Molke am besten. Über den Schöpfgefäßen befinden sich Löffelhalter. Es handelt sich um kleine Holzbretter mit Öffnungen für Holzlöffel. In der Hütte der Goralen hing der Löffelhalter meist in der Küchenstube zwischen der Eingangstür und dem Tellerbrett. Man beachte, dass kein Löffelhalter dem anderen gleicht. Sie waren Brautgeschenke und wurden darum individuell angefertigt. Bereich W. Verarbeitung tierischer Rohstoffe. Schauen wir auf das unterste Regal. Links sehen wir ein ledernes Kummet. Es bildet den wichtigsten Teil des Pferdezaumzeugs. Hergestellt wurden Kummets meist von Riemenmachern. Die Grundlage besteht aus hölzernen Ringsegmenten und einem mit Stroh gefüllten Lederkissen. Unten im Schaukasten sehen wir eine Riemenmacherbank, rechts davon einen Klotz zum Aufziehen des Kummet-Kissens. Auf dem Boden steht eine Werkzeugkiste. Auf den oberen Regalen werden viele kleine Riemenmacherwerkzeuge gezeigt, etwa Ahlen, Glätter, Stempel, Nadeln, Messer und Schablonen. Die Exponate stammen aus Riemenmacherwerkstätten in Bronsk und Sokuka in Podlachien. Auf den obersten Regalen liegen Gerberwerkzeuge, zum Beispiel der halbrunde Metallstreicher zum Reinigen des Leders sowie ein gegerbtes Leder und ein Stock mit einem Lederstreifen. Bis heute gilt Leder, das mit natürlichen Verfahren und Gerbstoffen gegerbt wurde, als das Beste. Doch die Gerberei ist ein Handwerk, das von niemandem mehr fortgeführt wird. Zu den besten Gerbern gehörten die Tartaren aus Suchowola in Podlachien. Bereich Z. Persönliche Gebrauchsgegenstände. Zu den Dingen des täglichen Gebrauchs zählen Schuhwerk, Taschen und Tornister, sowie die auf dem obersten Regal gezeigten Stangen, Hirtenstäbe und Bergstöcke. Allgemein in Gebrauch waren verschiedenerlei hölzerne Pantinen, Strohschuhe oder kreuzweise geflochtene Bastschuhe, die um die Beine geschnürt wurden. Schaftstiefel waren Festtagen vorbehalten. Um sie auszuziehen, benutzte man einen Stiefelknecht. Dieses hölzerne Gerät steht im Schaukasten unten rechts. Ein Platz im Schaukasten ist zudem interessanten Gegenständen eines anderen Bereichs vorbehalten: Arzneien und Genussmitteln. Besonders bemerkenswert sind wohl die Tabakdosen im Regal über den Taschen. Sie dienten als Behältnisse für zerkleinerten Tabak, der geschnupft wurde. Teils sind sie aus Rinde, teils aus Horn. Eines der oberen Regale füllen kleine, auf verschiedene Weise hergestellte Fässchen für Alkohol, der sowohl rituellen als auch medizinischen Zwecken diente. Die Gegenstände im zweiten Fach von oben bilden den eigenen Bereich Y, Informationsmittel und Austausch. Darunter sind Rechnungshefte, Tintenfässer und eine Schiefertafel zum Schreiben mit Kreide. Bemerkenswert ist auch das Zeichen der Zeitlerinnung, das über die Mitgliederversammlungen informiert, sowie die Plakette der Wasserwacht. Bereich R, Verarbeitung biegsamer Rohstoffe. Hinter dieser Bezeichnung verbergen sich Erzeugnisse aus Weiden, Rohr, Binsen, Stroh und Kiefernrinde, aus denen verschiedenerlei Körbe und Behältnisse hergestellt wurden. Das Flechten war eine Zusatzbeschäftigung. Berufsmäßig ausgeübt wurde es von dem ärmsten Teil der Bevölkerung. Die leichte Verarbeitung und Verfügbarkeit des Rohstoffs bewirkte, dass so mancher die Gefäße, die er brauchte, selbst flocht, statt sie von Herstellern zu kaufen. Man beachte die Vielfalt der Erzeugnisse. Neben besonders großen Vorratsbehältnissen auf dem obersten Regal sehen wir kleinere und größere Körbe für Getreide, Kartoffeln, Obst und Pilze, Körbe für geweihte Osterspeisen, Kännchen, Tabletts, Taschen und viele andere Gegenstände, die in Flechttechniken hergestellt sind. Beispielsweise entstehen Erzeugnisse aus Weiden in Kreuzgeflechttechnik, solche aus Baumrinde in Bandflechttechnik und aus Kiefernrinde in Spiraltechnik. Die Erzeugnisse, die wir in den Schaukästen vor uns sehen, sind neu. Sie wurden direkt vom Erzeuger auf Messen und Märkten erworben.